Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alles okay. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, heute die Psychologin und Verhaltenstherapeutin Miriam Junge zu Gast zu haben. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich seit vielen Jahren mit Stress, innerer Überforderung, Selbstwahrnehmung und der Frage, warum es uns oft so schwer fällt, gut mit uns selbst umzugehen, gerade in einer Welt, die immer schneller und lauter zu werden scheint. Anlass für unser Gespräch ist ihr neues Hörbuch Aufräumcoaching für den Kopf. Darin beschreibt sie einen Ansatz, der Ordnung nicht als Selbstoptimierung versteht, sondern als Rückverbindung zu den eigenen Bedürfnissen. Ich wollte von ihr wissen, warum wir so gut darin sind, uns selbst zu übergehen, welche Rolle digitale Reizüberflutung dabei spielt und wie kleine realistische Schritte helfen können, wieder mehr Klarheit, Gelassenheit und Verbundenheit zu erleben, auch in Beziehungen. Wenn dir diese Episode von Alles okay gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
Heute dies, morgen das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles okay, dem Mental Health Podcast mit Daniel Fürk.
Liebe Miriam, ich freue mich sehr, dass wir uns treffen können, um über unseren Umgang mit dieser verrückten, immer schneller werdenden Welt zu sprechen. Vielleicht auch noch einen kleinen Blick darauf werfen, wie wir denn eigentlich so zwischenmenschliche Beziehungen in all dem Chaos überhaupt noch managen können und wie das alles zusammenhängt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Du hast gerade ein Hörbuch veröffentlicht mit dem Titel Ordnung im Kopf. In 3 Schritten zu mehr Klarheit.
Genau.
Jetzt kennen wir das ja alle. Jetzt kommen wir gerade aus dieser Jahresendzeit heraus, wo ohnehin alles viel zu viel ist. Manchmal fängt man sich dann auch noch eine Grippe ein oder ist generell angeschlagen. Und spätestens dann, also so kenne ich das, wenn dann mal dieses Stresslevel einmal abfällt, dann werden wir sowieso irgendwie alle krank. Und dann kommt auch noch Weihnachten und überhaupt, also dieses Jahresende ist ungefähr das wahrscheinlich anstrengendste, was es so gibt. Und generell ist es ja auch so, dass wir mit dem Leistungsdruck, den wir da haben, der gefühlt immer schneller wird. Ich habe vor kurzem einen Post auf LinkedIn gemacht und habe gesagt, so, ich bin überhaupt nicht mehr, es war so viel los die letzten Wochen, ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen, überhaupt irgendwas davon zu posten oder irgendwem zu erzählen, weil es so viel war. Erste Frage. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr und es wird immer schneller und immer weniger reflektiert, obwohl wir gleichzeitig immer mehr Angebote haben, wie wir besser reflektieren und besser damit umgehen könnten. Also seien es Apps oder Meditationsübungen oder Breathwork oder was man so alles machen kann. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es dreht sich alles immer noch schneller. Wie geht's dir?
Das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Ich meine, so Weihnachten kommt ja immer so mit Ansage, aber dann doch irgendwie so unvorhersehbar, dieser ganze Stress zum Ende des Jahres. Und ich glaube, die eigenen Ansprüche spielen eine ganz große Rolle. Also auf der einen Seite mithalten in der Geschwindigkeit unserer Gesellschaft, dann die absolute Reizüberflutung und die Option, ja was dafür machen zu können, was ja wieder Stress bedeutet, weil man so ein Überangebot hat an Möglichkeiten, und sich vielleicht dann durch selbst wieder unter Druck setzt, dass man das auch nicht geschafft hat oder sich nicht mal da entscheiden kann. Und dann eigentlich dieses sehr gesunde Bedürfnis nach Rückzug. Das geht aber nicht, weil die Gesellschaft ja weiter rast. Also ne, da müssen auch noch Weihnachtsgeschenke und dann sollst du auch noch entspannen und da musst du auch noch irgendwie gut ins nächste Jahr starten. Am besten aufhören, Alkohol zu trinken, dich gesund ernähren, Sport machen und allen Freunden irgendwie noch ein gutes Jahr gewünscht haben. Also irgendwie ist das alles Krux, habe ich das Gefühl. Also dieses, jeder soll ganz viel, jeder möchte auf sich aufpassen, aber wir haben gar kein Handbuch. Es gibt gar keine Anleitung dazu, weil es einfach rast, alles rast, unsere Köpfe rasen und dieses sich dabei spüren, also was brauche ich eigentlich, was eigentlich die Grundlage ist, das zählt überhaupt nicht, auch nicht in unserer Leistungsgesellschaft. Denn wer auf sich aufpasst oder wer sich abgrenzt oder wer früher nach Hause geht und Feierabend macht oder auch von der Party früher nach Hause geht, ist eigentlich nicht so gesellschaftsfähig und wird eher begutäugt mit so einem, aha, okay, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Von daher, wie soll man es denn machen?
Ich habe vor kurzem mit einem Freund darüber diskutiert, weil ich das Gefühl habe, jede Minute, die wir auf irgendein Display schauen, vergeht gefühlt dreimal so schnell. Das heißt, je mehr wir uns auch noch gerade mit so schönen Dopaminkickern wie Instagram, TikTok und all den anderen Social Medias beschäftigen, desto schneller vergeht unsere Zeit und desto mehr denken wir uns am Ende des Tages so, oh, ist ja schon wieder Abend und Zeit zum Schlafen gehen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, je mehr wir all das machen und je schneller sich alles dreht, desto mehr neigen wir dann auf der anderen Seite wieder zu irgendwelchen Exzessen. Wie du gerade schon sagst, dann darf man natürlich nicht als Erster von der Party heimgehen, sondern dann macht man weiter, bis gar keiner mehr da ist und dann irgendwann die Bar schließt oder der Club oder wie auch immer. Wie konnte all das eigentlich so ins Ungleichgewicht geraten?
Mein Gefühl ist, dass natürlich irgendwie das Internet und die Digitalisierung dabei eine große Rolle spielt, weil erstens unser Gehirn überhaupt nicht vorbereitet ist auf diese ganze Reizverarbeitung. Und das Blöde dabei ist, dass eben diese Dopaminsache, also ne, diese Reize, die wir bekommen, diese schnelle, kurzfristige Ablenkung, die sich erstmal gut anfühlt, langfristig eigentlich zu, das ist jetzt keine Diagnose, aber so eine gefühlte Verschleißdepression oder Verschleißerschöpfung führt. Und wir eben in diesen blöden Trott kommen, gar keine Auswahl zu haben zwischen, es ist okay, mich einfach mal ohne Social Media zurückzulehnen und nur zu atmen oder mich nur ans Fenster zu stellen und zu gucken, sondern dieses Gefühl von, ich kann mich berieseln lassen, also auch dieses, das ist so verführerisch alles. Und dadurch, dass wir sehr oft kurz oder unser Gehirn vor allem auf kurzfristige Reize und kurzfristige Problemlösung reagieren, weil unser Gehirn natürlich auch immer eigentlich Energie sparen will, aber wir schalten eigentlich nicht mehr langfristig, weil wir wissen eigentlich, dass es uns langfristig schadet, aber Dopamin kommt natürlich durch kurzfristige Reize. Und wenn wir dann unser Gehirn am Füttern sind und schon nach einer Viertelstunde eigentlich merken, so huch, was mache ich denn? Ich mache das gar nicht mehr bewusst, dieses Scrollen, sondern ich lasse mich eigentlich nur noch berieseln, dann kommen wir auch eben in das Gefühl, so unnütz oder untätig zu sein. Und dann haben wir schon wieder das nächste Negative und dann ist so diese Spirale im Gang. Also es ist ein absoluter Teufelskreis, den wir aber nur unterbrechen können, wenn wir wirklich die Entscheidung treffen, besser auf uns aufpassen zu wollen. Und diese Entscheidungen, die können ja jeden Moment stattfinden. Aber es ist wirklich schwierig und es gibt auch keine Lösung, die sagt, so, dieser Schalter wird umgelegt und dann funktioniert das, sondern es ist eigentlich wie im Fitnessstudio das Trainieren eines Muskels und wenn wir 2 Monate nicht trainieren oder auch 2 Wochen, wird der nicht mehr so stark sein. Das heißt, es ist ein lebenslanges Training und die Akzeptanz dessen und das sich abfinden dessen macht es endlich leichter. Aber das ist natürlich irgendwie nicht das, was wir uns wünschen, die leichte Lösung. Aber it is what it is. Irgendwie funktioniert es leider nur so. Aber es geht auch.
Wir sind ja jetzt am Jahresanfang und hoffen alle darauf, dass 2026 natürlich viel, viel besser wird als 2025. Und wir haben da ein Hörbuch und 3 Schritte für mehr Ordnung im Kopf. Wo fangen wir denn an?
Wir fangen an mit dem Wahrnehmen. Was ich eigentlich eben schon gesagt habe, das große Thema ist eigentlich, dass wir uns gar nicht mehr wahrnehmen und das, was gerade unsere Bedürfnisse betrifft. Das heißt, das in Anführungszeichen simple Wahrnehmen, was denke ich gerade, was fühle ich und was brauche ich? Also was brauche ich wirklich? Und das ist wahrscheinlich nicht Social Media und es ist wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie eine Zigarette oder noch ein Kaffee, sondern es ist wahrscheinlich dieses Zurücklehnen, das, was wir uns eigentlich nicht nehmen dürfen, wenn es jetzt um die Bedürfnisse oder um die Ansprüche der Gesellschaft geht, dieses Zurücklehnen und mal kurz einchecken. Tief durchatmen und sagen so, was ist denn hier eigentlich gerade los? Und vielleicht auch im Rahmen dessen ein Wahrnehmen von so, ich bin ganz schön erschöpft. Also da kommt wahrscheinlich nicht dieses, ich bin wahnsinnig glücklich. Aber genau da ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir wahrnehmen, dass es uns nicht so gut geht oder dass wir was anderes brauchen als das, was wir gerade tun, ist es schon der erste Schritt, eine Option zur Veränderung zu haben. Also ne, dieses einfache Wahrnehmen, was brauche ich gerade? Und da geht es gar nicht darum, das zu bewerten und auch zu tun, sondern wirklich nur ums Wahrnehmen. Und wenn das bedeutet, ich muss mich mal kurz strecken oder ich brauche vielleicht doch mal ein Glas Wasser oder ich möchte mal kurz aufstehen oder einfach nur atmen, dann reicht das schon.
Wie sehr können uns denn da so diese ganzen smarten kleinen Helferlein helfen? Also ich merke das bei mir immer, ich habe hier diesen Ura-Ring und tracke mich fleißig und lag jetzt auch so mit einer Grippe 2 Wochen weitestgehend flach. Und irgendwie diese Resilienzkurve, die einem da angezeigt wird, die ist so auf der Nulllinie, weil natürlich die Schlafqualität dermaßen im Keller war über die letzten 2 Wochen. Also wie sehr kann uns sowas helfen? Oder macht uns das nur noch mehr verrückt, wenn ich da morgens drauf schaue und sehe, oh, meine Tagesform ist aber ganz schrecklich?
Das ist auch so eine Sache des Wahrnehmens. Ich glaube, es gibt Phasen im Leben, in denen die wirklich unterstützend sind. Und manche Phasen, gerade wenn man merkt, so, oh, irgendwie ist es anstrengend, vielleicht nicht so. Ich finde, was absolut reicht, ist ein Wecker, den man sich 5-mal am Tag stellt, der einen einfach daran erinnert, und das kann natürlich auch der Handywecker sein oder ein netter Klingelton, mal kurz mit sich einzuchecken und sich mal kurz bewusst zu fragen, was brauche ich eigentlich gerade? Was mache ich eigentlich gerade? Was mache ich unbewusst? Und das ist so simpel, also ein Wecker versus alle möglichen Apps oder keine Ahnung, es gibt sogar Menschen, die lassen sich Stromschläge geben, damit sie wieder ins Bewusstsein kommen, also ins was tue ich gerade hier. Ja, also in Phasen, in denen man sich wirklich messen will, aber sich nicht so bewertet. Wenn du dann morgens, nachdem du irgendwie schlecht geschlafen hast, merkst du, ah ja, die Uhr bestätigt das auch noch, ist das für mich immer so ein Downer. Ich denke so, oh nee, jetzt muss ich noch eine Etage tiefer anfangen. Und da hilft mir das nicht. Aber wenn du das bewusst einnutzt und bewusst nutzt und mit dir eincheckst und wirklich mal kurz überlegst, macht das jetzt gerade Sinn für mich oder rutsche ich vielleicht in eine negative Bewertung, dann bist du auf dem richtigen Startfeld.
Dieser 3-stufige Prozess, über den wir da sprechen, heißt Mindcycle und du hast den entwickelt, sprichst eben in dem Hörbuch viel auch darüber, wie das Ganze funktioniert. Der nächste Schritt ist Wissen. Das heißt, wir haben es einmal wahrgenommen, wir haben das alles mal irgendwie vielleicht sogar für uns aufgeschrieben. Ich finde manchmal, wenn man Dinge mal für sich selber aufschreibt, egal ob man sie dann nochmal liest oder nicht, aber bei mir ist das dann das so wie mit den Notizen, die man macht, aber nie wieder drauf schaut, weil man genau weiß, dass die Sachen, die man aufgeschrieben hat, sowieso dann kopffest gebrannt sind.
Ja, es hilft mir auch sehr.
Genau. Was mache ich denn jetzt mit dem Wissen?
Also wenn du das Wissen hast oder das Wissen bedeutet, welche Tools, welche Methoden oder Gewohnheiten helfen mir jetzt wirklich? Ne, das kannst du nur merken, wenn du vorher mit dir eingecheckt hast, also die Wahrnehmung darauf gelenkt hast. Bedeutet, vielleicht hilft mir Social Media nicht, ist das falsche Tool. Oder vielleicht hilft mir die Gewohnheit, einfach in der Mittagspause während des Arbeitens zu essen, hilft mir auch nicht wirklich. Und deswegen sind diese kleinen Wahrnehmungsthemen so wichtig. Also ich nehme wahr, das hilft mir nicht und gehe dann in das Wissen rein darüber, dass mir es hilft oder nicht, um dann das Tool anzuwenden oder die Gewohnheit abzulegen und eine neue mit reinzunehmen. Und das simpelste Tool ist wirklich immer dieses, ich atme mal kurz durch, um darin das Bewusstsein auch zu schulen, was mir mein Körper auch sagt zum Beispiel. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann ist das ein Signal. Und wahrscheinlich nicht das Signal, dass ich noch länger auf den Bildschirm schauen sollte oder noch einen Kaffee trinken sollte, sondern vielleicht eher mal kurz gucken, was ich wirklich brauche. Und das ist das Wissen darüber, worüber ich in dem Hörbuch auch sehr anleite, weil ich ganz viele verschiedene Situationen aufzähle, in denen wir uns immer wieder regelmäßig befinden. Und dieses Tool, sich kurz mal zurückzulehnen, ist das Einfachste. Und darauf aufbauend gibt es natürlich noch viele, viele andere, wie man mit Gedanken umgehen kann, wie man Dinge auch in einen anderen Rahmen stecken kann. Das sind teilweise Methoden aus der Verhaltenstherapie, weil ich auch Verhaltenstherapeutin bin, viele Methoden aus dem Coaching, die recht leicht umsetzbar sind. Aber es ist trotzdem immer wieder wichtig, da zu sagen, ich möchte das nicht entmutigend sagen, sondern eigentlich ermutigend, dass wir immer wieder von vorne anfangen können. Ne? Denn auch nach von Lebensphase zu Lebensphase brauchen wir andere Tools und andere Gewohnheiten. Also die Dinge, die mit 26 funktioniert haben, funktionieren für mich heute nicht mehr. Also ich kenne mich jetzt heute natürlich auch viel, viel besser und weiß, wie ich mit stressigen Situationen umgehen kann. Aber gefühlt wird unsere Welt ja im Moment immer stressiger. Nicht nur im Inneren, sondern auch im Äußeren. Es kommen auch durch Social Media immer wieder solche Schreckensmomente, in denen wir mit Nachrichten konfrontiert werden, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und unser Nervensystem ist einfach gestresst. Und uns davon so ein bisschen zu distanzieren, gibt es viele Tools, über die wir wissen müssen. Und das ist sozusagen der zweite Schritt des Mindcycles, der dir die Chance geben soll, ein Stückchen zurückzutreten von dem, was gerade im Außen passiert und dich wieder mehr zu spüren. Im Trubel, egal wie groß der Trubel ist.
Also du meinst, es ist keine gute Idee, dass ich mein asiatisches Lieferessen hier neben dem Beantworten von E-Mails und Durchhören von Podcasts am Schreibtisch in mich hineinschaufel.
Das darfst ganz alleine du entscheiden, aber ich vermute nicht.
Ich habe gerade letztes Jahr so ein paar Erfahrungen gemacht, wo ich mir gedacht habe, warum sind wir denn bei manchen Themen so voreingenommen und mich auch dabei durchaus an der eigenen Nase packend. Guter Freund von mir hat hier so diverse Ausbildungen gemacht rund um Breathwork, Yoga, Soundhealing, all solche Sachen. Und ich habe das immer mal wieder mit so einem leichten Lächeln mir angeschaut, bis ich dann, und da bin ich ja dann doch neugierig genug zum Glück, mal irgendwann gesagt habe, lass doch mal was ausprobieren davon. Und wir hatten so eine Situation zum Beispiel mit Breathwork, wo wir hier irgendwie mit 10 Leuten im Studio bei uns lagen und danach irgendwie 3 Leute geheult haben, andere 2 irgendwie, ja, so eine Mischung aus, ich hab gesagt, ich hatte so eine Mischung aus Schlaganfall und Bandscheibenvorfall, weil sich alles so taub angefühlt. Naja, also auf jeden Fall, aber was ich eigentlich sagen will, es gibt ja wahnsinnig viele Methoden, also auch analoge Methoden und die man machen kann, um mal auch wieder ja klarzukommen, um sich irgendwie zu sortieren. Und ganz viele von diesen Sachen sind aber irgendwie auf so einer, ich will jetzt nicht sagen Esoterik-Schiene, aber werden immer so ein bisschen belächelt und werden nicht so richtig ernst genommen, obwohl sie ja einen riesigen Impact haben. Also ich rede jetzt natürlich nicht pauschal von allem, aber es gibt viele Dinge, die dabei sind, die wir eigentlich viel ernster nehmen könnten, weil sie echt einen Impact haben können und auch gar nicht so schwer umsetzbar sind. Also das ist ja eigentlich das Lustige an der Sache. Ja. Wenn einem das einmal einer erklärt und man jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist und dann vielleicht eine gute Playlist auf Spotify findet dafür oder was auch immer oder eine gute Meditations-App oder wie auch immer. Also es gibt ja so viele einfache Dinge, die wir machen können, um uns selbst zu helfen, aber wir beschäftigen uns auch gar nicht wirklich damit, weil wir ja so in unserem Hamsterrad drin sind, dass wir uns die Zeit auch gar nicht nehmen und dann erst recht nicht die Sachen anschauen, die wir in so eine Esoterik-Schublade gesteckt haben.
Ja.
Warum fällt uns das denn so schwer, uns selbst zu helfen?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es ist auf der einen Seite eben auch dieser Anspruch eher an, also mit anderen liebevoller umzugehen als mit uns selber. So, ne? Also wenn wir so liebevoll und freundlich mit uns sprechen würden, wie mit kleinen Kindern oder unseren besten Freunden, dann wäre schon vielen geholfen. Und ja, ich vermute, das ist irgendwie so ein Abtun auch, ne? Und eben nie, ach, dieses ESO-Zeug ist nichts für mich. Wir sind auch so reizüberflutet und es gibt so viele Dinge, die wir machen könnten, dass wir uns eher zurückziehen. Also ich habe mir das jetzt zum Beispiel bewusst vorgenommen vor ein paar Jahren. Ich bin Wissenschaftlerin, ich habe Psychologie studiert, bin Fan von esoterischem Zeugs und habe mich aber sehr viel mit Atmung beschäftigt, ne, weil das ist lebenserhaltend, lebensrettend. Und zum Beispiel Breathwork, ich finde das wahnsinnig spannend. Es ist aber auch so intensiv, dass es mir einfach auch ein bisschen zu viel ist. Aber ich weiß, dass das ein Tool ist, was mir schon auch helfen kann. Und das ist jetzt nicht dieses Atmen, bis ich einen Schlaganfall bekomme, wie es bei dir war, sondern eher dieses mich selbst wahrnehmen. Ja, wenn du wirklich tief atmest und mit dir in Verbindung kommst wieder und dich spürst, kann das auch beunruhigend sein. Deswegen ist es schon auch immer unsere eigene Entscheidung, wie tief wir da reingehen wollen. Aber ich finde, je mehr wir angeboten bekommen, umso größer ist die Chance, auch Dinge für uns auszuprobieren. Aber das können wir natürlich nur machen, wenn wir uns mal kurz zurücklehnen und auch entscheiden, dass wir das tun wollen. Weil das Ende der Geschichte ist in den meisten Fällen ein Burnout oder eine Depression oder eine Angststörung oder eine Schlafstörung oder eben eine Mischung aus allem oder körperliche Symptome, ne, ob das dann irgendwie Magen, Darm oder Rücken oder Kopfschmerzen sind, dann ist es schon spät, muss ich sagen. Ne? Und ich sehe jetzt gerade auch als Therapeutin viele dieser Menschen in meiner Praxis, die schon vor Jahren solche Symptome hatten. Und so, ja, ich weiß, ich rase durch mein Leben, aber kommen dann immer so diese Ausreden, bis dann wirklich die Klatsche kommt. Und man merkt so, oh Gott, nee, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt Therapie. Und deswegen ist es präventiv so wichtig, innezuhalten und zu gucken, naja, wenn ich merke, ich bin hastig, sollte ich langsamer machen. Das ist zum Beispiel ein ganz großer positiver Glaubenssatz von mir. Ich war früher sehr hastig, habe Dinge abgearbeitet, weil es mir auch Spaß gemacht hat irgendwie. Ich hatte irgendwie mit 26 natürlich eine andere Power als irgendwie mit Anfang 40. So, und habe aber dann irgendwann gemerkt, boah, ich bin rastlos, das tut mir nicht gut. Und dann ist mein Leitsatz gewesen, mach langsam, wenn du hastig wirst. Und den hatte ich irgendwie auf meinem Laptop, den hatte ich an einem Spiegel, den hatte ich kurze Zeit irgendwie auch als Homescreen auf meinem Handy. Und habe mich immer durch Bewusstsein, durch Wahrnehmung daran erinnert, stimmt, das wurde zu einer Gewohnheit. Und es ist mittlerweile so, wenn ich merke, ich werde unruhig oder mein Herz geht zu schnell, fange ich erstmal an zu atmen. Und das ist so eine gute Gewohnheit und es ist so simpel, dass ich dadurch einfach viel mehr Wahrnehmung darüber bekommen habe, was ich wirklich brauche. Und eben dieses Tool Atmen ersetzt ganz viel anderes, weil dann kann ich für mich entscheiden. Und dann habe ich vielleicht ein großes Repertoire an Dingen, die möglich sind. Und da können auch, keine Ahnung, Bäume umarmen drin sein. Haben wir auch schon gemacht. Fand ich jetzt, war nicht so mein Ding, aber kann man machen. Also, ne, oder, keine Ahnung, mich kalt abduschen, in Ingwer beißen. Es gibt tausend Dinge. Journaling, bin ich ein großer Fan von. Ne? Einfach mal Dinge, und Journaling bedeutet nicht, ich schreibe seitenweise, sondern ich habe 1 Million Notizen. So, die gucke ich mir nicht mehr an. Aber es ist dann aus meinem Kopf. Und diese kleinen hilfreichen Methoden und Tools, die ich gesammelt habe für mich und in dem Hörbuch ja auch anbiete, bieten immer einen kleinen Ausweg aus dieser gefühlten Rastlosigkeit und auch Hilflosigkeit und manchmal sogar Ohnmacht. Ich denke so, oh Gott, ich bin einfach überfordert, das ist einfach viel zu viel.
Das Paradoxe ist ja, wir sind wahnsinnig gut darin, ja, mal eine Stunde Doomscrolling auf TikTok zu machen. Und gleichzeitig wahnsinnig schlecht darin, uns mal 10 Minuten zu nehmen, um innezuhalten, weil wir uns dann einreden, die Zeit haben wir nicht. Also das, diese falsche Wahrnehmung im Kopf zu sagen, ich habe die Zeit, um mir irgendwelche dämlichen Videos anzuschauen, die mich ja noch mehr triggern, weil dieses schnell, 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 noch eins und tausend Themen hintereinander, das ist ja eigentlich das Schlimme. Unser Hirn wird ja von einem Thema zum nächsten geschoben innerhalb von 30 Sekunden. Aber stattdessen zu sagen, nee, ich nehme jetzt mal 10 Minuten, setze mich aufs Sofa, lege mein Handy weg und höre mal kurz in mich rein oder atme einfach mal ganz bewusst oder mach vielleicht sogar eine Form von Meditation oder sowas. Wie auch immer, aber es reicht ja schon, sich einfach mal hinzusetzen und mal kurz nichts zu tun.
Ja, da könnten aber unangenehme Gefühle hochkommen. Also dieser große Glaubenssatz, Langeweile ist ein schlechtes Gefühl. Wenn ich Langeweile spüre, spüre ich Stillstand. Und Stillstand ist natürlich das, was wir in unserer rasenden Welt überhaupt nicht wollen. Und in dieser Stille kommen wir womöglich mit Gefühlen in Kontakt, die wir eigentlich nicht spüren wollen, weil das die Gesellschaft oder unser Glaubenssystem, also unsere Glaubenssätze, das nicht zulassen wollen, weil wir uns unnütz oder untätig, untüchtig, nutzlos, all das fühlen. Und wir sind natürlich durch Social Media oder durch das ständige Input sammeln sehr, sehr gut davon abgelenkt. Und das ist genau auch diese Negativspirale. Sich die Frage zu stellen, was kommt denn da hoch gerade, um das aufzuschreiben und nicht so viel Angst davor zu haben. Denn genau da fängt eigentlich das Gesünderwerden an. Also dieses, wenn man sich das vorstellt, ist das ein Gefühl, was man immer wegdrängt. Oder stellen wir uns mal vor, das ist ein großer Ball und der wird immer größer. Der ist voller Gefühle, voller Glaubenssätze wie, ich darf keine Pause machen, ich bin nutzlos, ich bin zu viel, ich bin zu wenig, all das. Und bei jedem Verdrängen wird dieser Ball praller und praller und wir versuchen, den mit aller Macht unter Wasser zu drücken und zu halten, dann wird das irgendwann richtig anstrengend. Ne? Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Und irgendwann kann der knallen, also wirklich platzen, dieser Ball. Und wenn wir aber langsam Ruhe reinbringen und lass es 2 Atemzüge sein, lass es 3 Minuten sein, Ne? Also auch dieser Begriff, meditier mal eine halbe Stunde. Ich schaffe es nicht, eine halbe Stunde zu meditieren. Es ist mir viel zu viel. Vor allem nicht, wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, weil ich viel zu voll bin in meinem Kopf. Aber 3 Minuten, das geht. 30 Sekunden, 5 Atemzüge, das funktioniert. Und wenn du weißt, dass du damit deinem Emotionsball, den du so kraftvoll unter Wasser drückst, ein kleines Ventil verschaffst und das ein bisschen nachlässt und sozusagen eine innere Anspannung dadurch reduziert wird, ist das eigentlich ein ganz gutes Bild. Denn irgendwann knallt es. Also wenn wir immer nur ablenken und uns nicht zur Ruhe kommen lassen, dann schwelt das in uns und wir werden reizbar. Das merken wir irgendwie auch. Oder die Gedanken kommen nachts, wenn wir eigentlich zur Ruhe kommen sollten. Oder wir kommen abends gar nicht erst mehr runter. Und das genau sind die Symptome, dass dieser Ball einfach immer praller wird. Und dann kriegen wir auch noch die Angst, oh, ich bin gerade wackelig, dass er wirklich platzen könnte. Und dann haben wir keine Tools und fangen noch mehr an, irgendwie Dinge abzuarbeiten, weil wir denken, naja, es liegt nur am Abarbeiten. Aber wie wir wissen, wenn wir unser Postfach leer haben und alle E-Mails beantwortet haben, kommen die dreifach zurück. So funktioniert es nämlich eben nicht. Und da gilt es, sich dieser Angst zu stellen und zu sagen, so Moment mal, ich muss mal wirklich kurz eine Bremse einlegen. Und wenn es durch einen Wecker 5-mal am Tag 5-mal durchatmen ist, dann ist das schon ein riesiger Schritt. Und da darf man sich auch Wertschätzung für schenken oder auch liebevoll mit sich umgehen. Denn so wie wir da mit einem kleinen Kind reden würden, was ganz aufgedreht ist und abends sich dann doch mal kurz hinsetzt und durchatmet, können wir genauso stolz auf uns sein und liebevoll sagen so, puh, krass, habe ich jetzt mal was anders gemacht. Guck ich mal, wie das wirkt.
Ich habe festgestellt, es ist ja so ein bisschen wie mit dem Sport. Also dieser innere Schweinehund, den man da so vor sich herschiebt und sich nicht so richtig aufraffen kann oder wo man immer irgendwie der Meinung ist, so, ah oh, nee, heute nicht und morgen und na, heute habe ich keine Energie, aber morgen mache ich es dann und das ist ja ganz ähnlich. Nur mit dem Unterschied, dass ich, wenn ich keinen Sport mache, merke, dass, keine Ahnung, ich einfach unfitter werde, mein Bauch vielleicht größer wird oder ich sonst auch noch andere ungute Symptome habe. Mental lässt sich das ja leider sehr, sehr lange aufschieben, bis dann, wie du sagst, der Knall irgendwann mal kommt und wir dann gar nicht mehr weiter wissen, was wir tun sollen. Hast du einen Trick, wie ich diesen inneren Schweinehund weggeschoben bekomme? Also du hast schon gesagt, diese Wecker-Geschichte finde ich gar nicht so schlecht, aber wahrscheinlich wird die mich irgendwann nerven und dann mache ich es einfach wieder aus und ziehe das eine Woche durch. Aber hast du irgendwie einen Trick, was ich tun kann, wenn ich sage so, oh nee, die Zeit habe ich gerade nicht, lieber TikTok oder was auch immer?
Wir sind leider schon so, dass wir einen relativ hohen Leidensdruck haben müssen, um Dinge zu verändern, sei denn wir entschließen uns wirklich fest dafür. Und so wie das Training im Fitnessstudio ist und wir dann doch irgendwie immer wieder dann trainieren oder uns Möglichkeiten suchen oder es zu Hause machen oder den leichtesten Weg suchen, genauso ist es mit der mentalen Gesundheit. Also es ist natürlich toll und unser Gehirn funktioniert auch so, wenn wir das eine Zeit geübt haben, dann ist es eine Gewohnheit. Ne? Du putzt dir auch nicht mehr bewusst deine Zähne. Das war irgendwie als kleines Kind war das auch nicht keine angenehme Sache, die unsere Eltern da von uns wollten, weil wir es nicht verstanden haben, aber irgendwann gemerkt haben, es macht Sinn. Oder du sperrst auch nicht mehr bewusst deine Haustür auf und zu oder weißt beim Autofahren auch, wo Gas und Bremse ist. Und genauso ist es durch eine positive Belohnung mit dem Pausenmachen oder mit dem wirklich intensiven Atmen oder dem bewussten Atmen. Wenn du merkst, dass es dir gut tut, dann tust du das. Und je kleiner aber dieser Schritt ist, und das nenne ich Microhabits, das ist auf meinem ersten Buch basierend, je kleiner der Schritt ist, der dich ein Stückchen weiter zu deinem Ziel führt, umso leichter ist es, den auch zu gehen. Wenn ich sage, ich renne jetzt hier diesen Berg hoch, ist es wahrscheinlich, dass du erstens, wenn du ihn zu groß empfindest, gar nicht erst losläufst. Das heißt, dir dein Ziel zu hoch gesteckt hast. Aber wenn du sagst, naja, ich nehme jetzt mal die erste Stufe. Und die erste Stufe ist mich immer wieder daran erinnern, dass ich atmen sollte. Und das Atmen tun wir sowieso. Aber es geht um jetzt einmal tief durchatmen. Das hat deinem Nervensystem jetzt schon was gebracht. Und diese kleinen Schritte haben eine große Wirkung. Und da hilft uns unser Gehirn tatsächlich. Aber dieser Schweinehund, den können wir nicht abstellen. Der gehört zu unserem Leben dazu. Aber wenn wir merken, dass wir uns so ein bisschen mit dem anfreunden können, dann funktioniert das auch. Und der Aufwand ist nicht so groß. Und wenn dich der Wecker stört, dann versuch's mit Post-its oder machst einen anderen Klingelton. Also wir brauchen schon immer wieder andere Reize, weil wir uns einfach auch schneller dran gewöhnen. Oder ich kenne das ja auch. Ich habe in meinem Kalender ständig irgendwelche Sachen stehen, an die ich mich, ne, so, keine Ahnung, ob es darum geht, im Fokus zu sein oder mich bewusst nochmal zu fragen. Ich mache das jetzt einmal im Monat, dass ich mir 20 Minuten für mich nehme und frage, also eine kleine Inventur mache und frage, was geht mit in den nächsten Monat und was lasse ich hier drin? Das ist auch so im Januar ein super Tool. Was nehme ich mit ins Jahr und was lasse ich da? Und mir immer wieder bewusst mache, was war das eigentlich? Dann ist das auch ein Training. Und das ist einmal im Monat 20 Minuten. Und das ist wohltuend, weil ich danach das Gefühl habe, so, ach, ich habe mich wirklich mal wieder mit mir selbst beschäftigt. Und das gibt mir auch eine Zufriedenheit und eine Gelassenheit. Denn wenn ich mich vernachlässige, wenn ich nicht zum Fitnessstudio gehe, wenn ich nicht zum Arzt gehe, dann habe ich irgendwann auch ein schlechtes Gewissen. Ja, von daher sind diese kleinen Schritte von, also 20 Minuten im Monat Check-in mit mir selbst, das kriege ich schon hin. Und wenn mir das am 31. Ende des Monats einfällt, dann mache ich das abends noch, bevor ich ins Bett gehe. Und vielleicht auch nur 5 Minuten, aber ich habe den mir möglichen Schritt getan.
Was ich ja ganz interessant finde und was viele Leute irgendwie immer unterschätzen, wenn ich in so einem Hamsterrad bin und dieses Hamsterrad wahnsinnig schnell läuft und ich vielleicht aber wunderbar gut darin bin, das immer vor allen anderen zu maskieren, spätestens in einer Beziehung, auch in einer romantischen Beziehung, funktioniert das auf Dauer in der Regel nicht, weil ich so ein hohes Stresslevel in mir habe, dass ich mich eigentlich gar nicht so richtig darauf einlassen kann und gar nicht die Kapazität habe, mich auch der anderen Person irgendwie in Gänze zu zeigen, sondern immer nur das zeige, was ich gerade irgendwie mit dieser Maske so hinbekomme und das dann am Ende wahnsinnig unauthentisch ist und das natürlich bei der anderen Person auch so ankommt und wiederum für Unsicherheit sorgt, weil man die Person nicht so richtig greifen kann. Warum reden wir da eigentlich viel zu wenig drüber?
Weil es den meisten gar nicht bewusst ist. Also dieses emotional nicht verfügbar sein, ne, wenn man so im Außen ist oder eigentlich zu sehr mit sich beschäftigt ist, ist ein Thema, das ist sehr unangenehm und würde bedeuten, man müsste sich wirklich mal mit sich auseinandersetzen. Bindungsthemen angucken, Glaubenssätze angucken, aber auch die Frage, warum traue ich mich nicht? Also warum kann ich mich nicht so zeigen, wie ich bin? Also Selbstwert, das ist ein Riesenthema und ich finde, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, sich das anzugucken, denn es ist wahnsinnig wichtig, weil das so viel Einfluss auf deine eigene Zufriedenheit hat in deinem Leben und die Gelassenheit, dass du auch okay bist, wenn du nicht perfekt bist. Da steckt so dieser Perfektionismusgedanke hinten dran. Ich bin zu wenig, ich bin zu viel, ich muss so und so sein, um angenommen zu werden. Das sind ganz alte Bindungsthemen häufig, die geprägt sind oder die wir irgendwie mitbekommen haben durch unsere Bezugspersonen. Und da merke ich in unserer Gesellschaft aber wirklich einen Wandel, dass immer mehr Leute, vor allem durch Corona, die Welt hat da kurz so innegehalten, dass man so mit sich selbst konfrontiert war. Leute haben sich getrennt, die haben ihre Jobs gewechselt, ganz viele haben Coaching-Ausbildung gemacht, um selber mit sich in Verbindung zu geraten oder zu kommen. Und das fand ich eine große Chance, mal das Leben oder sein eigenes Leben nochmal mit mehr Bewusstsein anzugucken, um mehr zu innerer Stabilität zu kommen, weil es im Außen so instabil war. Und diese Möglichkeit haben wir eigentlich jeden Tag. Na, also dieses Innehalten und das Außen mal so ein bisschen ruhiger stellen, um zu spüren, was bin ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, wer möchte ich sein, wer möchte ich wirklich sein. Und das ist ja auch der Teil des Mind-Cycles. Ne? Also wahrnehmen, was ist hier wirklich los? Wieso gerate ich immer wieder in die gleichen Konflikte? Wieso fühle ich mich nicht verbunden? Wahrscheinlich, weil du nicht mit dir verbunden bist, mit deinen Bedürfnissen. Und dieses Wahrnehmen, was brauche ich eigentlich, welche Bedürfnisse habe ich, ist der erste Schritt im Mindcycle. Und die Tools, die du dann hast, ist vielleicht wirklich erstmal auch ein Wahrnehmen, dass es schwierig ist. Ne? Und dass ich häufig in gleiche Muster rutsche. Oder mich vernachlässige und außer Puste bin oder nicht verbunden fühle oder einsam fühle. Das sind ja häufig auch Gefühle, die man gar nicht so benennen kann, sondern diese Erschöpfung, die man häufig überall sieht. Ne? Einfach dieses, ich bin so erschöpft. Ja, warum? Weil wir zu lange was ausgehalten haben oder getragen haben, was vielleicht gar nicht unseres ist. Vielleicht irgendwas von unseren Bezugspersonen. Ne? Dass wir Sorgen mittragen oder dass wir das Gefühl haben, wir müssten irgendwas darstellen, was wir nicht sind. Und es gibt ganz, ganz tolle Möglichkeiten, sich damit auch nicht unbedingt alleine auseinanderzusetzen. Ne? Denn es gibt Profis, es gibt in Deutschland auch viele Beratungsstellen, die sind kostenlos. Ne? Denn man vielleicht erstmal den Zugang auch dafür bekommt, ne? Ob es die Telefonseelsorge oder Beratungsstellen sind. Wir haben ganz viel Aufklärung und dann natürlich auch Therapie oder ne, Coachings, die einen wirklich dahin bringen, sich selbst wieder zu spüren, mit sich selbst in Verbindung zu treten. Und das kann zum Beispiel auch über Breathwork funktionieren. Ne? Also wenn du sagst, du warst irgendwie so in einer Embryonalstellung, dann ist das was ganz Altes. Ne, oder Rückenschmerzen. Und es ist wichtig, das wahrzunehmen, dass da was ist. Und es geht auch gar nicht darum, das jetzt alles lösen zu wollen, sondern einfach mit ins Leben zu integrieren und vielleicht auch zu sagen, so ja, ich möchte da mehr Aufmerksamkeit drauf lenken.
Am Ende geht es ja immer um Reflexion und Dinge überhaupt erstmal wahrnehmen, wo wir wieder beim ersten Schritt sind. Weil wenn ich das nicht hinbekomme, dann kann ich auch damit nicht umgehen. Und ich glaube, das ist ja was viele auch immer falsch im Kopf haben. Auch wenn es um mentale Themen geht, wenn es um mentale Herausforderungen geht, gerade auch um Prägungen und vielleicht Traumata, die man auch mit sich herumträgt, die gehen ja nicht einfach weg. Also es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, okay, jetzt habe ich aber 300 Therapiesessions gemacht und jetzt habe ich die vergessen und die kommen nie wieder. Sondern das bleibt ja. Das Einzige, was wir lernen können, ist reflektiert damit umzugehen und halt die richtigen Tools und Mechanismen irgendwie in uns zu kennen, wie wir das Ganze handeln können, wenn es gerade kritisch ist. Und wenn wir aber uns mit dem ersten Schritt gar nicht erst beschäftigen, herauszufinden, warum wir eigentlich selber auch so ticken, wie wir ticken und was uns eigentlich so triggert und wo das eigentlich herkommt, dann wird es auch schwierig, damit für andere damit umzugehen. Gerade auch in romantischen Beziehungen, in sehr engen Beziehungen, wenn man eigentlich ja den anderen ja auch verstehen möchte oder zumindest den Anspruch haben sollte, in einer gesunden Beziehung den anderen verstehen zu wollen.
Absolut.
Sollte ich denn eigentlich versuchen, also es gibt ja manchmal lichte Momente, die man in diesem Strudel so hat, wenn man entweder kurz vor dem Zusammenbruch ist oder man doch es mal geschafft hat, innezuhalten. Gerade in so einer Beziehung, sollte ich dann eigentlich versuchen, darüber auch extrem offen mit meinem Partner oder meiner Partnerin zu sprechen? Und wie gehe ich denn dann mit der Reaktion auf der anderen Seite unter, wenn es gibt ja verschiedene Antworten, die da kommen. Also entweder ja, erzähl mal, interessiert mich, oder oh, lass mich mal mit deinen Traumata in Ruhe, die interessieren mich nicht. Also A, ist es eine gute Idee und wie gehe ich dann mit der Reaktion um?
Das ist eine sehr pauschale Frage. Also ich glaube, es ist wichtig für sich so ein Gespür zu bekommen, wie nah oder wie sehr man auch vertrauen will. Ne, es ist immer gut zu verstehen, warum man zum Beispiel misstrauisch ist. Ne, und diese Erfahrung auch nicht als allgemeingültige Regeln im Leben zu sehen, sondern zu sagen, so, ne, ich habe mich einmal sehr verbrannt, ich fasse nie wieder auf eine Herdplatte. Also Beziehungen sind Herdplatten. Ne, das ist ein Jonglieren zwischen sich verletzbar zeigen und machen und immer wieder trauen und zutrauen und vertrauen. Ganz viel mit Trauen zu tun. Und aber dabei eben auch durch eine Spiegelung in der Beziehung zu merken, wo meine Grenzen sind. Das Wichtige ist aber, mit sich selbst sicherer zu sein. Also zu merken, hier fühle ich mich unsicher. Und wenn man das kommuniziert und sagt so, das verunsichert mich oder ich fühle mich hier irgendwie nicht mehr sicher und die andere Person nicht darauf eingeht, dann wäre ich sehr vorsichtig. Also das sind alles Signale, die wegweisend sind. Der Punkt ist aber, wenn man das sehr persönlich nimmt und als sehr starke persönliche Zurückweisung empfindet, dann ist es ein Trigger von früher. Ne? Denn die Regel, ich muss mich anpassen oder so sein, wie die andere Person das will, führt dazu, dass du dich niemals sicher in der Beziehung fühlst. Und dann solltest du eher sicher mit dir sein werden und daran arbeiten. Und das ist immer so dieser blöde Spruch, irgendwie so sich selbst zu kennen, ist der beste Weg, in der Beziehung sicher zu sein. Es ist leider so. Und Grenzen zu setzen. Und wenn man in einer Partnerschaft ist, in der man sich weiter trauen darf und das ganz langsam macht, so wie das Tempo halt einfach gerade wirklich passt für einen, aber immer auf sich aufpasst und auch da immer wahrnehmen und Check-in machen, so, wo stehe ich denn gerade? Wie kann ich kommunizieren? Inwieweit möchte ich mich trauen? Inwieweit würde es mich gerade kränken, wenn die andere Person sagt, so, boah, ich habe gerade keine Kapazität für dich? nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil ich gerade so sehr selbst mit mir beschäftigt bin, dann ist das ein anderer Kontext. Ja, dann kann man schon noch weiter zusammengehen. Aber wenn die andere Person sagt, es interessiert mich ein Scheiß, was mit dir ist, also dann sollte man sich selbst fragen, wieso man so eine Person näher an sich ranlässt und ob man da vielleicht alte Gewohnheiten, solche Menschen in seinem Umfeld zu haben, vielleicht nochmal überprüfen sollte und am Selbstwert arbeiten sollte. Denn das ist keine Beziehung der Welt wert, so mit sich umgehen zu lassen.
Ich habe mal mit einer anderen Episode ein langes Gespräch darüber geführt, mit einer Person, die sich sehr stark mit Krisen und Trennungen und so weiter auseinandersetzt. Und habe dann gesagt, eigentlich wäre es doch super praktisch, wenn man so in einem zwischenmenschlichen Kontext dem Partner oder der Partnerin so eine Art Bedienungsanleitung für einen selbst mitgibt. Weil, also erfordert natürlich auch, dass ich mich irgendwann mal damit beschäftigt habe, wie ich eigentlich ticke. Aber wenn ich dem anderen oder der anderen erkläre, warum ich in bestimmten Situationen vielleicht so und so reagiere, vielleicht auch überreagiere und dass das jetzt keine persönliche Geschichte gegen die Person ist, sondern vielleicht einfach irgendein altes Muster, was bei mir hochkommt oder irgendwas, was mich halt in dem Moment wahnsinnig triggert. Ich glaube, dann ist es viel, viel einfacher für die Person damit umzugehen, als einfach in so eine Blackbox zu schauen und sich zu denken so, oh, was passiert denn hier? Was geht denn hier gerade ab? Das ist ja völlig irrational. Und spinnt der denn komplett oder die? Also ich glaube, das ist vielleicht manchmal, und klar, ist jetzt kein Blatt Papier, was man der anderen Person gibt, aber ein offenes Gespräch, jetzt auch nicht nach dem zweiten Date, aber vielleicht in dem Moment, wo man sich dann dazu entschließt, dass das irgendwohin weitergehen sollte, macht, glaube ich, schon Sinn, dass man da auch mal offen darüber spricht, was man eigentlich so für einen Rucksack mit sich manchmal herumträgt. Und jeder hat ja irgendeinen Rucksack, egal was
jeder. Es ist. Jeder Mensch. Und das ist genau ja wieder der zweite Schritt des Mindcycles, ne? Dieses Wissen über einen und auch zu kommunizieren, ich fühle mich gerade unsicher, ist eigentlich ein Beziehungsangebot, ne? Und je klarer man sagen kann, was man jetzt braucht, um sich sicherer zu fühlen mit der anderen Person, sei es eine Umarmung oder sei es kurz mal 5 Minuten für sich, alles ist in Ordnung, gibt dir auch da wieder die Möglichkeit, in Beziehung zu treten oder zu merken, ah, weiß ich jetzt nicht. Also das ist alles so eine Verhandlungsebene dann auch, gerade wenn man sich Menschen öffnet, um zu spüren, ist das richtig? Und da ist der erste Schritt der Wahrnehmung. Wie fühlt sich das für uns an? Und je mehr Zeit man sich damit gibt, auch für sich, und je mehr Ruhe man da reinbringt, umso besser und oder umso mehr Raum hast du für die Wahrnehmung und umso leichter fällt es dir auch für dich, deine Werkzeuge oder deine Methoden da anzuwenden. Ne? Und die Methode, die du gerade genannt hast, ist die Selbstoffenbarung. Ne, ich weiß, wie ich ticke oder ich habe das Gefühl oder einfach nur dieses Benennen, was in mir los ist. Ich bin gerade ganz unsicher. Das ist ja schon eine Öffnung. Ne, und es ist total wichtig, wir sind alle unsicher. Alle. Ne, also jeder Mensch, ob da jetzt, keine Ahnung, die krasseste Sängerin auf der Bühne steht, natürlich hat die ihre Unsicherheiten. Jeder Mensch. Es ist ganz, ganz, ganz normal. Und sich aber einzugestehen, bei sich zu sein und das auch zuzulassen und das okay an sich zu finden, gibt eine unfassbare Selbstsicherheit. Ich bin okay mit meiner Sicherheit. Na, anstatt zu sagen, so, nee, ich bin total safe, ist alles cool. Nee, nichts ist cool. Gerade nicht, wenn wir uns auf eine Person einlassen, die uns verletzen könnte. Also diese Angst oder diese Unsicherheit gerade beim Kennenlernen oder sich fallen lassen in Beziehungen, das ist eine ganz heikle Stufe. Das darf man auch als solches wahrnehmen. Das ist Arbeit, das ist Beziehungsarbeit.
Denkst du eigentlich, um auch den Kreis zum Anfang nochmal zu schließen, wenn wir über Tools und Methoden sprechen, wie wir ja besser mit all dem Chaos in dieser Welt und all dem Stress umgehen, kann es denn auch Sinn machen, dass ich das gerade in einer Partnerschaft auch gemeinsam mache? Also, dass ich versuche, gemeinsam solche harten Breaks, also erstens ist es vielleicht einfacher, wenn man nicht alleine da durch muss, sondern wenn die andere Person an einem guten Tag sagt, hey, wir müssen heute aber noch und man sich da so gegenseitig diesen inneren Schweinehund bekämpfen kann. Und kann es aber vielleicht auch Sinn machen, gerade diese Momente des Innehaltens und das ja, Handbremseziehens sozusagen auch ganz bewusst gemeinsam zu erleben und zu durchleben, weil man dann auch gemeinsam einmal wieder aus diesem Stresszyklus rauskommt.
Absolut. Also auch dieses, es ist immer leichter, zu zweit Sport zu machen als alleine. Naja, also dieses, wenn eine andere Person sagt, komm, gehen, ist natürlich der innere Schweinehund, wird immer ruhiger. Und das können halt auch schöne Rituale sein. Ne? Und viele Paare haben auch diese Rituale, dass sie irgendwie morgens erstmal zusammen was trinken. Na, und wenn es das Ritual ist, morgens nicht gleich irgendwie hastig aufzustehen, sondern noch 3 Minuten im Bett liegen zu bleiben und vielleicht zu atmen oder zu kuscheln oder keine Ahnung was, ist das ein guter Start in den Tag. Oder diese Rituale, die jedes, oder es wäre wünschenswert, dass es jedes Kind hat, diese Gute-Nacht-Geschichte. Was für ein schönes Ritual, mit dem Tag abzuschließen. Warum machen wir das nicht? Ne? Und viele trinken abends einen Tee gemeinsam, sagen so, ach komm, wir kommen nochmal runter, was können wir uns Gutes tun, lassen wir den Tag nochmal reflektieren. All das sind Check-ins in Form von Ritualen. Und je mehr Rituale, die uns gut tun und häufig auch nochmal ausgebessert oder ausgetauscht werden müssen, umso näher sind wir uns ja auch in der Beziehung, weil wir merken, da sind wir uns nah oder da sind wir verbunden. Und das kann total hilfreich sein, auf jeden Fall.
Dann haben wir doch jetzt auf jeden Fall einen ganz guten Werkzeugkasten, mit dem wir in dieses neue Jahr starten können. In der Hoffnung, dass es weniger turbulent wird und wir vielleicht alle in erster Linie mal ein bisschen besser mit uns selbst umgehen. Weil das ist ja ganz wunderbar, wenn wir uns mit unserem E-Mail-Postfach ganz verantwortungsvoll beschäftigen und mit unserem Schreibtisch und mit all unseren Projektplänen und Aufgaben, die wir haben, aber uns dabei selbst vollkommen vernachlässigen. Also insofern, das ist es alles nicht wert. Und spätestens 2026 kann ja ein guter Start sein, um genau das einmal zu reflektieren und mit diesem Wissen dann zu mehr Gelassenheit zu kommen. Und
genau, dem dritten Schritt.
Genau. Und insofern danke ich dir sehr, dass wir über all das sprechen konnten.
Ja, viel Spaß gemacht.
Danke, danke. Und ja, für alle, die das nochmal nachhören wollen, dein Hörbuch gibt es bei Audible. Da kann man dann auch sich das Ganze nochmal ganz detailliert erklären lassen. Und sonst bist du ja auch in vielen Podcast-Formaten zu hören und auf Instagram sowieso auch sehr aktiv. Ja. Da kann man das Ganze dann nochmal gesammelt finden. Danke dir und einen guten Start ins neue Jahr.
Danke dir, lieber Daniel. Den wünsche ich dir auch.
Danke.
Tschüss.
Alles okay? Der Mental Health Podcast mit Daniel Fürk. Produziert in den 48 Forward Studios in München.